zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserem wöchentlichen Akademiegespräch, virtuell in der Katholischen Akademie in Bayern. Die Reaktion der Medien auf die Krisen der Welt ist unser heutiges Thema. Mein Name ist Robert Walser, ich bin einer der Studienleiter hier im Haus. Besonders möchte ich unsere heutige Expertin, Frau Professorin Claudia Paganini, begrüßen. Ich komme dann gleich noch etwas genauer auf Sie zu sprechen, aber schön schon mal, dass Sie da sind. Im Hintergrund wirken noch meine Kollegin Sophia Hackenmüller als Host und Martin Dabrowski als Backup, falls technisch was passiert. Danke euch beiden für die Unterstützung. Noch ganz kurz zum Ablauf, für die, die das erste Mal dabei sind. So rund eine halbe Stunde werde ich mich am Anfang mit der Expertin unterhalten und dann sind Sie alle eingeladen, selbst zu sprechen, zu fragen. Bitte benutzen Sie die Handhebefunktion bei den Tools unten. Dann sehen wir Sie und rufen Sie in der Reihenfolge des Meldens auf. Zwei Sachen noch im Vorfeld. Zum einen, wir starteten unsere Reihe mit Gesprächen zum neuen Papst Leo XIV. Und zum Konzil von Nicea. Heute haben wir das erste Mal ein weltliches Thema und wir werden das bis zur Sommerpause fortsetzen. Nächste Woche geht es ums Wahlrecht und seine Tücken und in die Woche darauf dann um die Zoll- und Wirtschaftspolitik des Präsidenten eines Landes zwischen Mexiko und Kanada. Zweitens, und um eines klarzustellen, niemand von uns macht die Medien oder gar die Medienschaffenden. Ich sehe an den Bildern, dass eine ganze Reihe von Medienschaffenden sich zugeschaltet hat, was mich sehr freut. Also wir machen auf keinen Fall die Medienschaffenden für die Krisen dieser Welt verantwortlich. Da gibt es andere Ursachen, wie die Veranstaltung in 14 Tagen. Uns geht es um den Umgang mit den Krisen, gerade unter ethischen Vorzeichen. Weshalb? Und nun komme ich zur Vorstellung von Claudia Paganini, eine Expertin zu diesen Fragen eingeladen ist. Frau Professorin Dr. Claudia Paganini befasst sich seit Jahren intensiv mit Fragen der journalistischen Ethik. Die Sprache in den Medien war und ist eines ihrer Schwerpunkte. Die Medienethikerin ist zurzeit Privatdozentin am Institut für christliche Philosophie an der Katholischen Fakultät der Universität Innsbruck und hatte neben Lehrtätigkeiten in Kroatien, Griechenland und Italien auch die Vertretungsprofessur für Medienethik an der Hochschule für Philosophie hier in München inne. Sie ist auch Professorin am Päpstlichen Institut für Philosophie. Nochmals herzlich willkommen, Frau Paganini. Meine erste Frage: Mit Hilfe welcher Medien informieren Sie sich denn in erster Linie über das Weltgeschehen?
Ja, zunächst einmal auch von mir ganz kurz hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Und dann eben direkt zu Ihrer ersten Frage. Naja, also ich glaube, ich bin wahrscheinlich kein richtig guter Vergleich oder kein richtig guter Anhaltspunkt, weil ich mich natürlich als Medienethikerin möglichst umfassend versuche zu informieren. Also wirklich halt versuche auch Medien zu konsultieren, wo ich eben gerade nicht von einer sehr anspruchsvollen Qualitätsberichterstattung ausgehen würde, einfach nur um zu schauen, wie sie eben mit bestimmten Themen umgehen. Das heißt, bei mir geht es jetzt nicht nur darum, dass ich mich gut informieren möchte und nicht unbedingt nur in meiner eigenen Bubble bleiben möchte, sondern auch, dass ich als Medienethikerin natürlich irgendwo den wissenschaftlichen Blick auch immer drauf habe, wie wird jetzt ein konkretes Thema in unterschiedlichen Medien rezipiert. Deswegen ist bei mir wirklich alles, da steht also wirklich alles auf der Speisekarte sozusagen, von öffentlich-rechtlichen bis hin zu Sendern oder Medien, Online-Medien, die mit mehr oder weniger guten Gründen keine besonders gute Reputation haben, sagen wir mal so. Also ich schaue mir eigentlich alles an. Ich versuche auch auf Social Media aus meiner Bubble rauszukommen und zu schauen, was aus der rechten Ecke so gepostet wird zu bestimmten Themen, um einfach möglichst einen breiten Eindruck zu haben.
Habe ich mir gedacht, dass das so sein wird. Aber sehen Sie, Sie haben ja auch in anderen Ländern, europäischen Ländern gearbeitet, sind da vernetzt, denn Sie arbeiten ja gerade in Österreich, ist ja ein anderes Land. Können Sie denn Vergleiche ziehen, Unterschiede feststellen, der Berichterstattung zwischen unterschiedlichen Ländern? Gibt es da
Ja.
signifikante Unterschiede?
Doch, ja, die gibt's schon. Also die gibt's vor allem auch in der Tradition, in der journalistischen Tradition. Wir haben ja, man kann sich das vielleicht so ganz gut vorstellen, wir haben ja im Journalismus von Haus aus eine Spannung, und zwar eben noch unabhängig davon, wie dann einzelne JournalistInnen agieren, sondern einfach vom Prinzip, von der Idee des Journalismus her, zwischen eben Pressefreiheit und Schutz des Berichtobjektes sowie auch des Publikums. Also einerseits Pressefreiheit sagt, es sollte möglichst alles irgendwie publiziert werden können, alles, was JournalistInnen beobachten, analysieren, was sie aber auch einfach sich für Fragen stellen, was für Themen sie haben, wo sie sagen, da sollte man hinschauen. Das sollte alles quasi von der Pressefreiheit geschützt sein. Und all also diese verschiedenen Herangehensweisen von JournalistInnen, Themen, ihre spezifische Perspektive, das sollte eben alles durch die Pressefreiheit möglich werden. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Prinzip zu schützen, Verantwortung zu übernehmen, und zwar einerseits die Öffentlichkeit, also quasi kein schockierendes Bildmaterial zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, wo Kinder und andere vulnerable Gruppen traumatisiert werden können, aber auch die Personen oder Personengruppen zu schützen, über die berichtet wird, also dass die Berichtsobjekte sozusagen, ja, die haben natürlich auch Rechte. Und diese beiden Anliegen, die Pressefreiheit auf der einen Seite und der Schutz von Privatsphäre, der Berichtsobjekte, Schutz des Publikums, die stehen in einer Spannung von Haus aus. Und diese Spannung wird in unterschiedlichen Ländern durch die unterschiedliche journalistische Kultur einfach anders aufgelöst. Zum Beispiel in den USA haben wir ganz klar ein Primat der Pressefreiheit. Also die Pressefreiheit wird in den USA viel höher gewertet als in Kontinentaleuropa. Auch deutlich höher wie in den skandinavischen Ländern zum Beispiel. Ja, deswegen wird da auch für uns teilweise ja, irritierend oder ja auch schockierend viel preisgegeben, wie unverpixelte Bilder von TäterInnen, Namen, Klarnamen von TäterInnen. Und weil einfach in der Tradition der USA der Schutz der Rechte des Berichtsobjektes und der Öffentlichkeit ein weniger hoch gewichtet worden ist traditionell als eben die Pressefreiheit umgekehrt. Hat natürlich auch andere Gründe, dass das Pressesystem weitgehend privatisiert ist und wirklich jedes einzelne Medium sich am Markt behaupten muss und es eigentlich gar keine Möglichkeiten gibt, von gewissen, wie soll ich sagen, Schonzonen durch eben Subventionen, wo eben auch einmal ohne dem ökonomischen Druck etwas gemacht werden kann, gearbeitet werden kann. Ja, und also quasi dann diese Grundausrichtung von den unterschiedlichen Mediensystemen der unterschiedlichen Länder, die spiegeln sich dann ganz oft auch in der journalistischen konkreten Tradition wider. Also zum Beispiel in der Frage, gibt es Selbstkontrolleinrichtungen, gibt es Selbstverpflichtungskodizes der JournalistInnen und wie werden die überprüft, wie wird für deren Einhaltung gesorgt? Und je nachdem, wie gut dann eben diese Selbstverpflichtungs- und Selbstkontrollinstanzen arbeiten, ändert sich dann auch wieder die Qualität des journalistischen Arbeitens. Also da gibt es tatsächlich viele Unterschiede. Ich würde schon sagen, dass wir in Deutschland und Österreich einfach auch noch einmal eine andere Sensibilität haben, was manipulative Medienberichterstattung anrichten kann, einfach aus der schmerzvollen Erfahrung der NS-Zeit, dass wir sicherlich noch einmal eine andere Sorgfalt oder andere Erwartungen an Sorgfalt, an Journalismus legen, als es in anderen Ländern der Fall ist. Also Sie haben jetzt recht schön zum Beispiel gesehen bei dem Amoklauf in Graz, ja, da war die österreichischen Medien haben sich weitgehend zurückgehalten, was eben jetzt Bilder und Klarnamen zeigen betrifft, aber in der italienischen Presse war sofort das Bild zu sehen und der Wohnort angegeben. Und aus den die US-amerikanischen Kolleginnen haben, was ich also dann über einen Journalisten erfahren habe, mit dem ich ein Interview geführt habe, sogar Anfragen gestellt an die deutschsprachigen Kolleginnen, ja, warum wir denn so zurückhaltend sein und warum wir so wenig quasi preisgeben an Informationen. Also dort ist es sogar schon so richtig, ist die Kultur so anders, dass es wirklich Verwunderung auslöst, wenn man wahrnimmt, dass das eben in anderen Ländern anders umgegangen wird. Aber ich muss ein bisschen kürzer antworten, gell, weil wir haben ja
Ja.
nur diese eine Stunde.
Nein, es ist schon voll in Ordnung. Ich bin ja auch ursprünglich Journalist von der Ausbildung her, und ich freue mich ja, dass wir es jetzt so auch so positiv sehen, dass das gerade in unseren Ländern da noch besser ist. Dennoch hat man oft den Eindruck, dass auch bei uns, woanders kann es noch schlechter sein, auch oft zu früh und zu viel berichtet wird. Über, wenn noch gar nichts genau feststeht, dann wird sogar kommentiert, die Fakten sind noch gar nicht ganz klar. Und wenn sich dann herausstellt, dass es dann doch nicht so ist, dann ist es halt oft schwierig, mit sachlichen Berichten nachzulegen. Würden Sie sich manchmal mehr Mut zur Lücke wünschen oder mehr Geduld? Oder ist es überhaupt möglich in der heutigen
Ja,
Zeit?
genau, Mut zur Lücke, aber auch Mut zur Langsamkeit irgendwie wahrscheinlich. Aber also auch hier haben wir ein Spannungsfeld, was der Journalismus von Haus aus schon mitbringt, was er immer schon hatte. Ja, also einerseits die Schnelligkeit, jeder will ja schnell informiert werden und natürlich ist es auch für eine Demokratie wichtig, dass die relevanten Informationen zeitnah zur Verfügung stehen. Auf der anderen Seite haben wir aber das Prinzip der Gründlichkeit der Recherche und da haben wir ja auch schon wiederum ein System immer eine Spannung, ja, völlig unabhängig davon, ob der oder die einzelne Journalist, Journalistin sich quasi vorbildlich verhält oder nicht. Also die Probleme liegen schon im System und im Konzept des Journalismus. Und dann natürlich hapert es auch noch in der Umwendung genau, Anwendung und Umsetzung. Und also wir haben diese Spannung zwischen dem Gebot der Schnelligkeit und der Gründlichkeit der Recherche und dieses Problem, was eigentlich der Journalismus immer schon hatte, wird aber aktuell durch die neuen Medien und sozialen Medien speziell noch extrem verschärft. Und zwar warum? Weil auf Social Media ganz viele InfluencerInnen oder einfach Personen aus betroffenen Gebieten in dem jeweiligen Kontext, über den gerade berichtet wird, in Echtzeit quasi ihre Augenzeugenvideos hochladen und damit einen unglaublichen Druck auf den professionellen Journalismus ausüben, auch so schnell zu sein. Ja, oder da irgendwie mithalten zu können. Und das große Problem, was ich da sehe, ist, dass wir einfach nicht, also das Publikum nicht genügend Medienkompetenz noch hat, um zu realisieren oder um einschätzen zu können, dass es sich da einfach um zwei ganz unterschiedliche Sprachspiele handelt. Das andere sind TikTok oder Instagram-Videos von betroffenen Personen. Das ist aber kein Journalismus. Und deswegen sollten wir auch nicht das, was wir bei diesen betroffenen Videos quasi bekommen, und schätzen, nämlich die Geschwindigkeit und das Gefühl der Echtheit, die Emotionalität, diese Dinge sollten wir nicht auf der anderen Seite vom professionellen Journalismus erwarten, weil das nicht die Aufgabe von Journalismus ist. Das heißt, es geht nicht, also ich würde sagen, man soll die Schuld dann so quasi nicht nur bei JournalistInnen sehen, die Übertretungen begehen oder vielleicht den Pressekodex auch zu wenig kennen, was auch immer. Ja, da gibt es sicher auch eine ganze Reihe von Problemen oder einfach dem ökonomischen Druck im Unternehmen nachgeben, sondern es ist schon auch eine Verantwortung beim Publikum, nämlich wir dürfen den Journalismus nicht so vor uns hertreiben. Wir müssen auch akzeptieren, dass guter Journalismus eben Zeit braucht und dass man nicht in Echtzeit seriös informiert werden kann, nämlich so, dass eben auch eine Überprüfung stattgefunden hat, ein Vier-Augen-Prinzip eingehalten worden ist. Umgekehrt würde ich aber Social Media jetzt auch nicht ganz verteufeln oder nur negativ sehen, weil wir haben ja im Journalismus auch seit Anbeginn der medienethischen Debatte das große Problem, wie bekommen wir die Perspektive der Betroffenen hinein? Ja, weil wenn sie betroffen sind von einem Krieg, von einer Naturkatastrophe, von einem Amoklauf, dann sitzen sie in der Regel nicht in dem Moment in irgendeinem Redaktionszimmer. Sie sind in der Regel, selbst wenn sie Journalist oder Journalistin wären, ja, wenn ihr Haus von der Mure überflutet wird, dann haben sie andere Dinge zu tun, als in der Redaktion zu überlegen, ja, wie könnten wir jetzt über das Thema, über das Ereignis berichten, ja, sondern da werden sie sich wahrscheinlich um existenziellere Dinge sorgen. Und das ist eben das große Problem, was man immer schon hatte. Man bekommt diese betroffenen Perspektive nicht wirklich in die Redaktionsräume. Man bekommt die nicht wirklich in die Berichterstattung. Und da sehe ich schon eine große Chance bei Social Media, dass wir eben jetzt zum ersten Mal die betroffene Perspektive sehr intensiv, sehr hautnah miterleben können. Aber diese Veränderung, so wie alle medialen Veränderungen, braucht eben auch eine neue Art oder ein neues Maß von Medienkompetenz. Wir müssen uns einfach bewusst sein, dass die Instagram, Social Media Videos, dass die betroffenen Perspektive abbilden, aber keine journalistische Berichterstattung sind und auch nicht ersetzen können. Und dass da einfach unterschiedliche Kriterien für die unterschiedlichen Sprachspiele gelten und auch entsprechend eben herangezogen werden sollten.
Das ist auch eine sehr abgewogene, sehr gute Antwort. Das ist klar. Sie haben Medienkompetenz angesprochen, dass da ein, ja, da könnte man was tun. Aber ist es natürlich schwierig, wie kriegt man Medienkompetenz zu den Mediennutzern? Reichen Kurse, Schule, Herr, haben Sie da also einen Masterplan, wenn Sie nicht haben, aber haben Sie da eine Vorstellungen, wie man das umsetzen könnte?
Zunächst einmal ist es so, dass Medienkompetenz sich ja wohl oder übel, leider oder erfreulicherweise, ich würde fast eher sagen leider, mit der Zeit von selber einstellt, wenn es zum medialen Wandel kommt, nämlich einfach über die Fehler, die man macht und über die Irrwege, sehr oft auch über die Skandale, dann über die gesellschaftliche Empörung, wenn man eben merkt, dass etwas grob falsch gelaufen ist. Und das wird uns ganz sicher auch bevorstehen, im Zusammenhang mit KI, ja, mit den ganzen neuen Möglichkeiten der Manipulation, wenn man eben jetzt beispielsweise PolitikerInnen in vermeintlich kompromittierenden Situationen durch Bewegtbilder zeigen kann, vermeintliche Beweise liefern kann, obwohl diese PolitikerInnen sich nie in so einer Situation befunden haben, einfach weil KI solche Deepfakes möglich macht. Da werden wir sicher noch einige Skandale vor uns haben, wo man Menschen zu schnell verurteilt, wo vielleicht Leute zurücktreten müssen und im Nachhinein kommt man drauf, oh, das war nur ein KI-Fake. Ja, also so ler Menschen lernen, was Medienkompetenz betrifft, natürlich genauso wie sonst im Leben durch Versuch und Irrtum und ganz viel über Irrtümer, über Fehler, die passieren, ja. Das heißt, auch was wir beobachten können über die ja, jetzt mehrere Jahrtausende Medienrezeptionsgeschichte. Ja, der Mensch hat ja schon sehr lange Medien angewendet und dann Medien Umbrüche auch erlebt, dass im Lauf der Zeit sich eine Medienkompetenz von quasi ja wie von selbst wieder einstellt. Das heißt, also on a long run muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Das Problem ist nur, dass in dieser Zeit ganz viel schieflaufen kann. Wir wissen auch, dass Gesellschaften in Zeiten von medialen Umbrüchen politisch sehr vulnerabel sind, sehr instabil sind, zur Polarisierung tendieren, dazu tendieren, radikale Positionen groß werden zu lassen. Also es ist schon gefährlich, ja, diese Situation vom Medienwandel ist schon gefährlich. Irgendwann wird sich die Medienkompetenz aber von selber einstellen. Nur wir sollten nicht untätig zuschauen, bis das der Fall sein wird, weil inzwischen eben sehr viel schief gehen kann. Was können wir und was sollten wir also stattdessen tun, statt einfach nur abzuwarten? Also Schule ist natürlich ganz wichtig, da passiert ja aber auch schon viel. Die entsprechenden Ressourcen hier freimachen, eben genau schauen, wo kann möglichst viel Medienbildung im Stundenplan wirklich untergebracht werden. Aber das Problem ist, mit der Schule erreiche ich ja eigentlich nur einen ganz einen kleinen Teil der Bevölkerung. Ja, also alle, die ausgeschult sind, erreiche ich ja nicht mehr. Da ist die Erwachsenenbildung natürlich immer noch eine gute Möglichkeit, aber die Erwachsenenbildung erreicht auch zu wenig Leute, weil das nehmen dann halt wieder nur die in Anspruch, die sich wirklich interessieren. Ja, also denen das sowieso ein Anliegen ist, sich fortzubilden und kritisch zu reflektieren, das eigene Verhalten, die erreicht man über die Erwachsenenbildung. Aber das ist ja auch nur ein kleiner Prozentsatz. Und deshalb würde ich jedenfalls auch immer Campaigning für wichtig halten, also dass man wirklich über Kampagnen Bewusstsein weckt, die Öffentlichkeit erreicht. Man kann natürlich nicht von heute auf morgen in allen Fragen, die das neue Medium oder die neuen Medien betreffen, über Kampagnen die Leute erreichen. Aber es würde schon mal genügen, über einzelne Themen aufzugreifen, einfach dran zu bleiben. Ja, sowas wie zum Beispiel, das wäre auch gar nicht so furchtbar schwierig, das kostet halt einfach nur Geld. Ja, also ein Plakat, was zum Beispiel heißt, guter Journalismus braucht Zeit oder so. Ja, und dann vielleicht noch irgendwie ein, zwei Argumente. Also so eine Plakat- und Werbekampagne zum Thema guter Journalismus braucht Zeit könnte man machen. Ja, müssen wir ein bisschen drüber nachdenken, wie man die verschiedenen Untersujets aufbaut, zum Beispiel, oder auch gegen Cyberhate, gegen Mobbing im Internet könnte man sehr gut mit Kampagnen arbeiten, irgendwas so in Richtung Online-Hass verletzt Menschen oder so. Ja, also das müsste man dann halt natürlich mit professionellen Kampagnenteams ausarbeiten. Aber da wäre schon einiges zu holen, weil man halt nur so wirklich alle erreichen kann. Und das kostet aber einfach viel Geld und darum wird es in der Regel nicht gemacht. Und ich habe eben schon jetzt nicht für die deutsche, für die österreichische Bundesregierung ab und an auch schon in die Richtung gegutachtet, unter den alten Regierungen, in der jetzigen. Und da kann man dann oft eher so Reaktionen, ja, das ist alles zu teuer und wir brauchen das ja nicht, weil die jungen Leute sind ja Digital Natives. Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich denke, man braucht das schon, weil eben gerade diese inhaltlichen Kompetenzen, die Digital Natives auch nicht haben. Ja, die wissen zwar genau, wie man ein Video hochlädt oder wie man sich selber über den eigenen Filter hübscher ausschauen lässt, aber das heißt noch lange nicht, dass sie eben auch kompetent mit den Inhalten umgehen können.
Also, sie plädieren schon für Aktionen und nicht für Abwarten. Das ist
Genau.
wahrscheinlich schon der richtige Weg. Ein anderes Thema, das ich da gerne ansprechen wollte, sind die sogenannten positiven Nachrichten. Man hat ja auch das Gefühl, dass man zurzeit also fast nur von Krisen, von Fehlschlägen liest, von ja, Katastrophenkriegen. Das ist ja auch alles richtig. Aber gibt es denn auch, gäbe oder wäre es eine Möglichkeit, wenn sich gerade Medien, die sich vielleicht auch noch leisten könnten, also öffentlich-rechtlich habe ich jetzt mal hier in unseren beiden Ländern, aber das ist ja nicht nur, gibt da auch noch größere Zeitungen, da versucht einfach durch die Art der Berichterstattung, die Themen einen anderen Weg einzuschlagen. Also nicht zu berichten, dass Trump jetzt schon wieder angekündigt hat, irgendwas nicht zu machen oder zu machen, sondern dass man halt des Themas jetzt, ja, was sind Auswirkungen dieser Handelspolitik? Wer kann da was dagegen tun oder wie auch immer, es ist einfach positive Nachrichten, den Krisennachrichten entgegenzusetzen.
Ja, genau. Also es wäre ganz wichtig. Es gibt ja auch diese Initiative konstruktiver oder positiver Journalismus schon seit einiger Zeit. Aber zunächst, warum wäre das so wichtig und warum ist es so schwierig? Schwierig ist es deswegen, weil das, also was man mittlerweile auch weiß, sogar neurobiologisch unser Gehirn negative Nachrichten bevorzugt. Das dürfte evolutionsbiologische Gründe haben, weil es vermutlich im Evolutionsprozess ein Vorteil war, wenn man schnell auf negative Nachrichten reagiert hat, ja, weil negative Nachrichten sind in der Regel Bedrohungsszenarien. Und da müssen eben bestimmte Ressourcen aktiviert werden, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei höher entwickelten Tieren. Ja, ich kann flüchten, ich kann kämpfen, ich muss auf jeden Fall schnell was tun. Und in dem Moment, wo der Säbelzahntiger mir gegenübersteht, ist es wahrscheinlich besser, sich mit der Gefahr zu konfrontieren und schnell zu handeln, als darüber nachzudenken, was am gestrigen Lagerfeuer wir als Familie uns für schöne Geschichten erzählt haben, oder? Also diese selektive, verstärkte Wahrnehmung, den verstärkten Fokus des menschlichen Gehirns auf negative Nachrichten, das macht evolutionsbiologisch vermutlich schon Sinn. Und das ist irgendwie so quasi die somatische Basis, mit der wir einfach arbeiten müssen. Also wir müssen leider davon ausgehen, dass wir auf negative Nachrichten besser anspringen. Und zwar alle zusammen, ja, unabhängig von unserem Bildungsniveau oder was auch immer. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sich der Journalismus umso mehr auf negative Nachrichten stützt, weil der Journalismus muss sich auch irgendwie bewähren am Markt. Sie müssen ja ihre Berichte auch gelesen bekommen von jemandem. Das muss sich ja verkaufen. Sie brauchen Aufrufe, Auflagen, Klicks und so weiter. Und dann wird man natürlich sich auf das fokussieren, was tatsächlich auch die höchste Aufmerksamkeit generiert. Und das sind eben die negativen Nachrichten. Also es gibt ja diesen Bad News Sell, das ist ja ganz ein alter Slogan, ne? Den kennen Sie sicher alle. Und die negativen Nachrichten sind auch deswegen zunächst einmal ein Vorteil, weil sie in der Regel bedrohliche Inhalte kommunizieren oder skandalöse, etwas, wo ich mich empören muss, entsetzen muss, aufregen muss. Und all diese Dinge schaffen noch mehr Aufmerksamkeit. Und das wichtigste Gut im Mediensystem ist Aufmerksamkeit. Und gerade in einer Welt, wo wir sehr, sehr viele Reize haben, ist es klar, dass nur der gehört wird, der es irgendwie schafft, diese Aufmerksamkeit auf sich zu bündeln, also quasi der am lautesten schreit. Also das wäre jetzt mal ein bisschen der Grund, warum die negativen Nachrichten favorisiert werden in der Berichterstattung. Die negative Folge ist aber, also es gibt mindestens zwei negative Folgen. Einmal, wenn alle schon ganz laut schreien, das kennen Sie ja aus stressigen Situationen, Schulklassen zum Beispiel, ja, dann muss jeder, der was sagen möchte, noch lauter schreien. Ja, das heißt, es ist so ein bisschen eine Teufelsspirale. Also ich komme überhaupt gar nie mehr zu einer unaufgeregten, ernsthaften, reflektierten Kommunikation zurück, weil die kann immer nur noch mehr doppen, indem ich noch krassere Bilder, noch unglaublichere Schlagzeilen produziere. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, dass wir auch wissen aus der psychologischen Forschung, dass diese negativen Nachrichten, also dieses ständige überflutet werden mit negativen Messages und bedrohlichen Bildern, die meisten Menschen emotional so überfordert, dass sie sich dann komplett zurückziehen und eigentlich gar nichts mehr zu tun haben wollen mit diesen Entscheidungen, mit diesen Problemen, was wiederum für Demokratie ein großes Problem ist, weil in einer Demokratie braucht man Menschen, die sich beteiligen wollen, die Fragen, die eben entschieden werden sollen in der nächsten Zeit, ernst nehmen, darüber nachzudenken bereit sind, die sich einbringen wollen in einen Diskurs. Und das erreicht man eben mit dieser ständigen emotionalen Überforderung der Menschen gerade nicht, sondern die Menschen reagieren mit Rückzug, manche reagieren auch mit Aggression. Das ist je nachdem, was man für einen Grundcharakter hat. Einer, der eher der ängstliche Typ ist, eher ins Depressive tendiert, der reagiert mit Rückzug, der sagt, das ist mir alles zu viel, ich will das alles gar nicht mehr hören. Das hat vielleicht also als Reflex auch jeder schon mal erlebt. Also wenn nur noch schreckliche Bilder kommen von Krieg oder irgendwelchen Naturkatastrophen, dass man dann irgendwann sagt, na, ich will mich eigentlich da gar nicht mehr damit involvieren, das holt mich so runter, das tut mir einfach nicht gut. Ne? Und das heißt, wir verlieren die Leute aber in der Gesellschaft dann im Diskussionsprozess und andere, die eher aggressiv sind, eher ausagieren, die tendieren dann eben dazu, solchen Führergestalten quasi nachzulaufen, wie man sie in der rechten Ecke ganz stark finden, die klare Schuldzuweisungen dann machen und sagen, okay, das ist alles so schlimm, weil eben die bösen MigrantInnen und so weiter, ja, und da müssen wir jetzt einmal ordentlich die Gesetze verschärfen und mehr abschieben und ja, also die agieren dann einfach über Aggression aus, aber im Grunde ist es beides, also in beiden Fällen die Ursache emotionale Überforderung von diesen ständigen negativen Nachrichten. Und deswegen wäre es eben sehr wichtig, wenn wir konstruktive und positive Nachrichten auch hätten. Und jetzt komme ich endlich näher auf die Frage. Und es gibt tatsächlich einige Initiativen. Klar, öffentlich-rechtliche Sender können sich das vielleicht auch eher leisten. Ja, die können vielleicht auch eher das Risiko eingehen, mal einen Bericht zu bringen, wo man eben nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass er genug, also am freien Markt sich quasi genug behaupten kann. Aber es gibt die Initiative durchaus auch bei privaten Medien mittlerweile schon. Also es gibt mittlerweile auch, ich beobachte immer wieder, weil ich da natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit dafür habe, kleine Privatradios, die dann nach der Hauptnachrichtensendung noch die gute Nachricht aus der Region bringen oder so. Also es lässt sich schon integrieren. Ja, ich glaube, der Punkt ist, wir müssen es einfach noch stärker in die Journalismusausbildung reinbringen. Das ist aber eigentlich schon, da ist man schon dabei. Und einfach auch auch ein bisschen als positiven, coolen Trend irgendwie verkaufen oder darstellen, damit es für Journalistinnen auch irgendwie attraktiv wirkt, vielleicht einmal auszuprobieren. Und ich denke, dass man mittelfristig schon auch Erfolg haben kann, weil vielleicht gerade auch dieses Kontrastprogramm, dass man mal irgendwo ein bisschen eine leisere Stimme ist, etwas ein bisschen auch weniger Dramatisches, vielleicht was Positives, durchaus auch, also trotz diesem Negativity Bias, über den ich schon gesprochen habe, und trotzdem dem Dogma Bad News Sell, also auch ankommen kann.
Ein zweites Plädoyer für Ausbildung, das freut uns sehr, weil gerade als Bildungshaus sind wir natürlich da ganz auf Ihrer Seite. Bevor ich jetzt die Fragerunde freigebe, würde ich eine Sache gerne noch ansprechen, nämlich die Sprache in den Medien. Sie haben gesagt, dass es natürlich logisch ist, dass schärfere Sprache oder schärfere Themen mehr Aufmerksamkeit erregen. Dennoch ist es halt so, dass in der Berichterstattung oft, also ich stelle oft fest, sehr schnell Sprache übernommen wird. Also ich habe jetzt ein Beispiel rausgesucht, Los Angeles, die Demonstrationen gegen Trumps Abschiebepolitik. Er selbst oder seine Regierung nannte das schnell Aufruhr. Und relativ schnell hat man dann auch in Medien gelesen, auch in seriöseren, dass da ein Aufruhr ist in Los Angeles und dass man da Militärpolizei hinschickt. Oder wenn man ein deutsches Beispiel ranzieht, die späten 90er Jahre des letzten Jahrtausends, die Nullerjahre, die NSU-Mordserie. Die NSU-Mordserie wurde lange Zeit in Medien als die Dönermorde, ich setze mehrere Anführungszeichen, als Dönermorde bezeichnet, weil halt die Opfer Migrationshintergrund hatten und man so tat, das liegt irgendwie bei denen, die streiten sich untereinander und dann hat man den Begriff Dönermorde. Das hat lang gebraucht, bis man das wegkriegte. Ist das nicht doch ein Verschulden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, von Medien da zu schnell auf Polizeislang oder Politikslang einzugehen?
Na, auf jeden Fall, die Sprache ist ein ganzer entscheidender Punkt, ganzer heikler Punkt. Durch die Sprache passiert auch viel Emotionalisierung und Dekontextualisierung oder, wie Sie ja auch angesprochen haben, Vorverurteilung. Das ist sehr problematisch. Es werden auch, also mir ist halt auch aufgefallen im Zusammenhang, jetzt ist es ja ruhiger geworden, aber Sie erinnern sich in den letzten 3 Jahren, die letzte Generation, ja, mit den Straßenblockaden, da wurde ja auch über die Sprache der Berichterstattung, zum Beispiel in der Springerpresse, ganz massiv wurden die Aktivistinnen abgewertet, also als moralisch minderwertig oder kriminell. Man hat Ausdrücke gelesen wie eben, also Terroristen war fast noch harmlos, aber sowas wie Abschaum, Best, Ungeziefer, das sind alles, also ich habe dazu auch ein bisschen geforscht in der Zeit, das waren alles Ausdrücke, die man gehört hat, die man gelesen und gehört hat im Zusammenhang mit Klimaaktivistinnen, und das halte ich wirklich für sehr problematisch, weil da eben Menschen herabgewürdigt, diffamiert, letztlich sogar entmenschlicht wurden, ja, also die Menschenwürde irgendwie genommen wurde. Bei Berichterstattung über Verbrechen kommt eben sehr oft zu Vorverurteilungen, vor allem aber heizt Sprache einfach sehr auf, polarisiert, emotionalisiert. Auch denken Sie an die Berichterstattung über Migration. Da wird fast immer Sprache gewählt, Begrifflichkeiten, die irgendwo aus dem Kontext der Naturkatastrophen und des Militärischen kommen, also massive Bedrohung signalisieren. Ja, so allein die Flüchtlingswelle, das ist vielleicht harmlos im Vergleich zu dem, wenn ich von Aktivistinnen als Abschaum oder Best spreche, aber es ist doch nicht ganz harmlos, wenn ich mir eben anschaue, wofür die Welle steht. Die Welle steht eben für etwas, was ich nicht bremsen kann, für was Bedrohliches. Ja, da werden sofort spezifische Dopboy mitgeliefert und da werden einfach in unserem Gehirn sofort bestimmte Narrative bedient und aktiviert, noch bevor wir irgendwie wirklich darüber nachdenken und wirklich über die Inhalte nachdenken. Deswegen ist die Sprache ja ganz ein großes Thema. Auch weil wir wissen, dass Sprache sowas wie eine Körperkraft hat. Also Sprache verletzt auch wirklich. Menschen, die beleidigt werden, sind tatsächlich verletzt. Ja, das ist nicht einfach nur Reden über. Und wir wissen auch, dass Sprache in Situationen, wo Konflikte hochkochen, sogar dazu beiträgt, dass die Hemmschwelle, reale Gewalt auszuüben, gesenkt wird. Das ist auch relativ leicht nachvollziehbar, weil wenn ich nämlich Menschen über Sprache schon dehumanisiert habe, also ihnen im Grunde die Menschenwürde genommen habe, dann ist es auch umso leichter, reale Gewalt anzuwenden. Auch das hat man leider im Zusammenhang mit den Klimaaktivistinnen ganz gut beobachten können, dass im Lauf des Wirkens der letzten Generation und im Lauf der eben sehr polarisierenden, emotionalisierenden Berichterstattung gewisser Medien auch die Übergriffe auf der Straße immer mehr wurden. Also, dass die Leute geschlagen, gewürgt, getreten, teilweise haben sogar versucht, die Hände anzuzünden oder die Autos sind einfach weitergefahren, auch über einen Schuh drüber gefahren oder sowas. Ja? Und das sind also dann wirklich so Gewalt, schon würde ich schon fast sagen, Eskalationen, die durch bestimmte Sprache in der Berichterstattung vorbereitet werden. Und deswegen ist die Sprache ja ein sehr, sehr wichtiges Thema. Aber es ist halt auch schwierig, bei der Sprache ist ganz schwierig ranzukommen, weil da eben sehr, sehr viel unbewusst passiert. Also wenn wirklich konkrete Inhalte der Berichterstattung, da glaube ich, da kann man Journalistinnen noch eher dafür sensibilisieren, zu zeigen, wo ist jetzt eine Übertretung von einem Pressekodex zum Beispiel passiert, wo wurde zu viel preisgegeben an Informationen über Betroffene, was aber die Sprache betrifft, wenn ich das eben irgendwie äußere in Vorträgen, dann merke ich eigentlich eher so Erstaunen und Verwunderung. Oft dann zwar schon mit so einem Aha-Effekt, dass Leute zum Beispiel sagen, aha, ja, okay, Flüchtlingswelle ist ja wirklich kein ganz neutraler Begriff. Ja, da wird ja wirklich noch mehr mitgeliefert, als nur zu sagen, es gibt jetzt eine Migrationsbewegung von A nach B. Ja, aber im Großen und Ganzen sind die Leute wirklich überrascht, wenn man diese Sprachthematik irgendwie ins Spiel bringt. Und das zeigt mir einfach, dass da die Sensibilität relativ gering ist, weil wir einfach uns im Alltag ja ständig unserer Sprache bedienen, ständig Begriffe verwenden, von denen wir der Meinung sind, dass sie unproblematisch sind und über die wir auch nicht nachdenken, die wir ganz viel von anderen übernehmen. Und wenn in der Presse, in der medialen Berichterstattung eben eine bestimmte Art von Jargon sich einmal etabliert hat, ist es auch ganz schwierig, da wieder gegenzurudern oder eine neue Sprechweise zu etablieren, weil wir da eben ganz stark in der Nachahmung drinnen sind.
Also da sehen Sie auch die Bildung an ihre Grenzen stoßen, die Bildungsarbeit an ihre Grenzen stoßen, weil das einfach zu stark im Menschen verankert ist, die Sprachnutzung. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist gleich 40. Würde mich sehr freuen, wenn von Ihrer Seite noch Fragen kämen. Frau Paganini wird sich bestimmt gerne auch Ihnen mit diesen klugen Antworten zuwenden. Einfach bitte Handzeichen. Herr Scheel, Sie haben die Hand gehoben.
Vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Welche Stufen von der Medienkompetenz, von der Sie ja geredet haben, halten Sie für wichtig? Wie kann man das umsetzen? Weil Kinder, Jugendliche muss ich anders ansprechen. Weil zur Medienkompetenz gehört auch aus meiner Sicht das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich die Worte richtig zu verstehen, wie bei der Flüchtlingswelle oder Flüchtlingskrise, weil das ja schon ein Framing an sich ist, ja, und damit eine Richtung vorgibt, wie ich zu antworten habe und so weiter. Ja, welche Stufen der Medienkompetenz würden Sie so ungefähr bringen? Ja. Weil Medienkompetenz wird überall verwendet, aber nie nirgends konkretisiert.
Ja, das ist eine ganz eine gute Rückfrage. Ich würde mir das gar nicht zutrauen, mich wirklich zu beschränken auf bestimmte Stufen, weil das ganze Feld des medialen Handelns ist einfach so riesengroß. Ja, also es gibt ganz, ganz viele Aspekte und Bereiche von Medienkompetenz, wo man uns natürlich idealerweise überall als Gesellschaft verbessern sollten. Aber ich denke, also man muss einfach schauen, in welchem Kontext kann ich gerade woran arbeiten. Ja, also zum Beispiel diese Thematik mit der Begrifflichkeit, meiner Meinung nach, sowas kann man auch in einem klassischen Deutschunterricht machen. Da muss ich gar nicht unbedingt noch Medienanalyse, also da muss ich gar nicht unbedingt jetzt zeitgenössische Medienbeiträge analysieren, sondern da kann ich eben auch mal überhaupt mit den SchülerInnen schauen, schauen, was schwingt denn alles mit, wenn wir bestimmte Wörter verwenden oder so, ja. Aber andere Dinge, die sind näher am Medium. Also das ist quasi etwas, wo ich diese Kompetenz, glaube ich, auch im klassischen Fächerkanon, ja, schulischen, irgendwie weiterentwickeln kann. Aber dann gibt es andere Aspekte von Medienkompetenz, die sehr eng gebunden sind an das spezifische Medium. Ja, beispielsweise wie diese ganze Thematik der Wearables, also die Fitness-Armbänder zum Beispiel. Ich habe keins, ja, aber wie gehe ich mit meinem Fitnessarmband um? Das ist auch eine Frage von Medienkompetenz. Ja? Ist es sinnvoll, dass ich irgendeinem Konzern, den ich nicht einmal kenne, alle meine Gesundheitsdaten zur Verfügung stelle? Ja? Will ich wirklich, dass irgendwo in einem System die Daten gespeichert sind, wie viele Schritte ich gegangen bin, wie lange ich geschlafen habe, ob ich gut oder schlecht schlafe und so weiter und so fort? Das sind ja auch also Fragen von Medienkompetenz oder wie gehen wir mit KI um? Ja, ist es moralisch verantwortlich, dass ich, wenn man sich bewusst macht, wie viele Ressourcen die KI braucht und dass wir natürlich in einer Zeit leben, wo wir an die planetaren Grenzen überall stoßen von unserem System, ist es verantwortlich, dass ich für jede Scherzanfrage oder weil mir gerade langweilig ist, ChatGPT irgendwas frage oder Claude irgendwas frage oder soll ich eben diesen enormen Ressourcenverbrauch nur dann in Kauf nehmen, wenn ich wirklich gezielt arbeite und der Meinung bin, dass ich über KI eine Verbesserung von meiner Arbeit erreichen kann. Also es sind einfach unendlich viele Fragen und Kompetenzbereiche, würde ich sagen. Deswegen würde ich mich jetzt eben gar nicht trauen, das irgendwie mich festzulegen auf, weiß ich nicht, 5 Punkte oder so, ja. Aber ich würde sagen, man kann das entweder so lösen, dass man die Probleme überall da, wo sie sich stellen, versucht zu bearbeiten, also in all den Kontexten, wo man merkt, da wird etwas gebraucht. Ja, also beispielsweise, wenn ich in der Klinik anfange, KI an Diagnostik zu verwenden, dann werde ich relativ schnell merken, dass die Patientinnen sich wahrscheinlich gar nicht viel darunter vorstellen können, was KI-Diagnostik ist. Dann beziehe ich das eine meine Aufklärung idealerweise. Ja, dann überlege ich mir, wie kann ich in diesem kleinen Kontext die Medienkompetenz von meinen Patientinnen steigern, indem ich eben eine gute Aufklärung mache, was KI-Diagnostik überhaupt ist. Und in einem anderen Bereich eben wird sich wieder andere Notwendigkeit ergeben. Das wäre meiner Meinung nach eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit, die wäre systematischer, aber da bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Wir könnten als Gesellschaft uns natürlich auch überlegen, was sind denn so für zentrale Werte, an denen wir festhalten, die uns wirklich wichtig sind, die man nicht bereit sind aufzugeben. Und dann überlegen, was brauchen wir im Umgang mit den verschiedenen neuen Medien oder neuen Mediensituationen für Kompetenzen, um diese Werte zu realisieren. Aber da bin ich eher pessimistisch, weil das müsste wirklich dann so an irgendwie auch angeleiteten Diskussions- oder Deliberationsprozess geben und da sehe ich nicht wirklich, also dass da die öffentliche Hand so viel Interesse hat, sowas wirklich anzuleiten.
Vielen Dank, Herr Weißner, Sie haben sich gemeldet, dann sitze ich als Nächster dran.
Ja. Erstmal herzlichen Dank auch für diese interessanten Sachen. Erlauben Sie mir vielleicht eine persönliche Frage. Wie schaffen Sie das erstmal, ich sag mal, zeitmäßig, aber auch emotional, dieses Ganze zu machen? Sie machen das ja zum Glück hauptberuflich. Die andere Frage ist aber wirklich, ich sag mal, dieses positive Denken, die Journalistin, positive Ausbildung, kommen wir da wirklich gegen ich sag mal, die technokratische, die finanzielle Kraft, denn da ist ja wirklich sind ja Industriezweige dahinter. Ja. Ich denke nur an die Schwierigkeiten der europäischen Gemeinschaft. Sollen wir die amerikanischen Tech-Konzerne, die damit Geld verdienen, besteuern? Oder die Schwierigkeit, Wahlbeeinflussung aus Russland zu machen? Also kommen wir gewissermaßen nur mit positiven Dingen dran oder brauchen wir nicht einfach doch eine viel stärkere Reglementierung?
Ja, danke. Genau, also zunächst die persönliche Frage. Ich meine, ich konsumiere halt sehr gezielt Medien auch nebenbei. Also ich weiß genau, es gibt zum Beispiel Talkshows, die würde ich mir nie freiwillig anschauen, aber ich, als Medienethikerin muss ich sie irgendwie anschauen. Dann tue ich nebenbei Wäsche zusammenlegen oder bügeln oder sowas. Ja, also ich versuche dann mit meiner Zeit irgendwie, ja, irgendwie das möglichst zu optimieren. Ist aber natürlich schon ein gewisser Stress, aber gut, andererseits ist es auch spannend. Ja, ich mag ja mein Fach auch. Emotional gibt es sicherlich mit der Zeit eine gewisse Abstumpfung, würde ich schon auch sagen. Ja, das ist natürlich jetzt weniger positiv. Aber das Positive vielleicht ist, dass ich bin auch Psychotherapeutin und da arbeitet man natürlich schon sehr stark auch mit Gegenübertragungen, mit der Frage, was macht jetzt zum Beispiel das, was mir mein Patient erzählt, was macht das jetzt mit mir, was löst das in mir aus? Und da habe ich natürlich auch eine gewisse Routine quasi von meinem anderen beruflichen Kontext und kann, glaube ich, deswegen ganz gut also mit schwierigen Medieninhalten auch umgehen. Im Wesentlichen aber ist es, denke ich, immer gut, den Gefühlen der emotionalen Response, die man bei sich selber spürt, einfach Raum zu geben. Ja? Also das nicht zu verdrängen oder auch zu überkompensieren, sondern einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, mir geht es jetzt gerade nicht gut, weil ich ein schockierendes Video gesehen habe oder das macht was mit mir, das macht mich betroffen, das gibt mir das Gefühl von Hilflosigkeit. Also grundsätzlich ist es immer egal, ob man professionell ja im Beruf das tun muss, über seine Gefühle nachdenken oder irgendwie als Laie. Es ist grundsätzlich immer ein guter Tipp, den eigenen Gefühlen einmal einen Raum zu geben und sie da sein zu lassen und sich auch die Zeit zu nehmen, dann über diese Gefühle nachzudenken, zu reflektieren und zu sagen, okay, was sagt mir mein Gefühl? Oder weil Gefühle haben ja evolutionär auch eine wichtige Rolle gehabt. Die geben uns meistens irgendeinen einen Hinweis, dass wir uns in irgendeiner Richtung verhalten sollten. Nicht? Wenn ich als Mutter Gefühle der Liebe für mein Neugeborenes habe, gibt mir das einen wichtigen Hinweis, ich sollte mich um das Neugeborene kümmern. Nicht? Okay, das ist jetzt ganz basal. Aber grundsätzlich haben Gefühle schon einen Informationsgehalt und wir sollten deswegen auch ein bisschen hinschauen, was sagt mir eben mein Gefühl jetzt gerade, warum habe ich das jetzt gerade und genau. Und ja, dann, was Sie sagen zum positiven Journalismus und diese viel stärkeren Systeme im Hintergrund, würde ich Ihnen auch total recht geben. Das ist sehr frustrierend auch, ja. Also man kämpft da wirklich gegen Windmühlen oder Mauern, aber trotzdem finde ich es wichtig, weil wir haben in der Kulturgeschichte ja immer wieder erlebt, dass es Systeme gab, die waren unglaublich stark und man hat nicht gedacht, dass man die jemals überwinden oder durchbrechen könnte, ja, wie zum Beispiel die Sklaverei, ja, oder die Benachteiligung der Frauen, ja, dass Frauen nicht wählen durften und so weiter. Und das haben immer irgendwo Leute an einem irgendein Punkt einfach begonnen, andere Akzente zu setzen, ja, also in eine andere Richtung, sowas wie Gegennarrative zu streuen. Na, Frauen könnten auch wählen, weil die können auch denken, ja. Das war in einer gewissen Zeit etwas komplett Unfassbares, ja, und wo das System einfach so stark und starr, dass man nie gedacht hat, das könnte sich verändern. Und wir wissen einfach nicht, wann diese sozialen Kipppunkte sich ereignen. Das ist etwas, das kann man nicht vorhersagen, aber wir können beobachten in der Geschichte, dass es immer wieder Situationen gab und mit sehr, sehr starken Systemzwängen, wo zunächst eben sehr unterrepräsentierte, sehr ohnmächtige Stimmen begonnen haben, Dinge anders zu sehen, anders zu machen und es dann eben irgendwann einen Kippmoment gab. Deswegen glaube ich, auch wenn man jetzt nicht unmittelbar den Erfolg sehen kann und auch wenn man eher frustriert sein mag angesichts der Dynamiken und der sehr starren, starken Strukturen, dass es trotzdem gut ist, ja, das weiter zu betreiben und eben so quasi diese alternativen Narrative zumindest so ein bisschen am Köcheln zu halten, damit irgendwann die auch in einem geeigneten Moment dann einen entscheidenden Aufwind bekommen können oder so, ja. Weil wenn man nämlich einfach gleich schon resigniert, dann kann sich natürlich gar nichts mehr entwickeln, ne? Das ist auch klar. Ja, ich würde vielleicht auch ganz kurz, wir haben eine Frage von ganz vom Anfang, also im Chat noch von ganz von Anfang eine Frage. Darf ich die vielleicht ganz kurz, Herr Walser, noch ansprechen, nämlich
Auf
von
jeden
der
Fall, ja.
guter Journalismus braucht Zeit. Also ob Medien darauf auch öfter hinweisen müssten, würde ich ja sagen. Genau. Also das ist auch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist. Ich glaube, dass Medien auch immer wieder einfach thematisieren sollen, wie funktioniert Journalismus und was sind eigentlich die Schwierigkeiten und warum. Also das habe ich war jetzt auch unlängst in einer in einem Beratungsteam vom österreichischen Vizekanzler, der bei uns für Medien zuständig ist, und habe dort auch gesagt, das ist ganz wichtig, weil da ging es um Verschärfungen von Presserecht. Wenn wir das machen, dann müssen wir das kommunizieren. Ja, da muss auch darüber geschrieben werden, da müssen die Menschen verstehen, warum sollen bestimmte Bilder nicht gezeigt werden, weil sie eben zum Beispiel traumatisierend sind für ihre Kinder, weil ihre Kinder geschädigt werden. Darum wollen wir diese Bilder nicht zeigen, nicht weil die böse linke Bildungsschikaria jetzt ja die armen Privatmedien irgendwie drangsaliert und denen Vorschriften macht. Also wenn man das nicht mitkommuniziert und eben über die Medien mitkommuniziert, was ist der Sinn hinter bestimmten Vorschriften? Warum hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk andere Kriterien? Warum arbeitet er auf diese oder jene Weise? Ja, dann entsteht ganz gern, das wird natürlich auch von rechts immer sehr gern benutzt, ja, dieses Narrativ, dass das alles die Meinungszensur eben der links-linken Bildungsschikaria ist, die ja die arme Springerpresse nimmer quasi die Pressefreiheit ausleben lässt. Und da müssen wir einfach wirklich mitkommunizieren. Ja, warum braucht es Recherche? Warum braucht es Zeit? Warum ist es wichtig, dass man die Rechte von den Personen, über die berichtet wird, schützt? Warum ist es wichtig, dass wir unsere Kinder und Jugendlichen schützen, und so weiter und so fort?
Es kommt noch eine Frage. Ist es nicht auch eine Aufgabe von uns Mediennutzern, die Medien selbst auf manches hinzuweisen, fragt der Scheel. Also
Ja,
vorher schon auch mit der Medienkompetenz. Es gehört ja auch wohl zur Medienkompetenz dazu.
das wäre natürlich ideal, wenn das passieren würde, nicht? Aber ich beobachte leider eher das gegenteilige Phänomen, dass nämlich das Publikum weitgehend zwar unbewusst, aber immerhin die Medien in Richtung eben schneller und sensationeller drängt und eigentlich hier eher ein negativer Druck vom Publikum kommt. Ich weiß nicht, wie genau das anders ausschauen könnte, vielleicht durch bewusste Kaufentscheidungen oder auch mal Leserbriefe schreiben oder einfach ein Feedback geben an Redaktion. Ich glaube, das wäre sicherlich auch wertvoll. Ja, also wenn KonsumentInnen stärker da ihre eigene kritische Funktion wahrnehmen würden und zumindest vielleicht einfach einmal ja was auf eine Berichterstattung reagieren und schreiben, okay, ich würde mir eigentlich gründlichere Recherche wünschen. Warum kommen Sie gleich mit diesen unbegründeten Anschuldigungen oder so? Ja, also ich glaube, wenn da öfter Reaktionen kommen, dann wirkt sich schon auch aus. Aber da braucht man halt natürlich bei den Nutzenden wieder das Bewusstsein, nicht? Also es ist leider so ein bisschen, es beißt sich dann die Katze in den Schwanz.
Ich sehe jetzt im Moment keine Frage mehr. Ich hätte noch eine. Ich weiß nicht, aber inwiefern Sie das auch in Ihrem Bereich fällt, Crowdfunding-Journalismus. Sagt aber Herr Weißner noch, Entschuldigung, vielleicht ist doch eine Antwort auf eine Frage nach der möglichen Notwendigkeit von Regulierung.
Ja, genau, über die Regulierung. Die ist davor schon angesprochen worden. Das habe ich vergessen zu antworten. Genau, Regulierung ist ganz wichtig, klar. Gar keine Frage. Problem bei der Regulierung ist nur, dass sie halt meistens erst im Nachhinein greifen kann oder wirksam wird, ne? Und Menschen sind ja kreativ, und wenn ich eine Möglichkeit sehe, für mich doch mehr Profit rauszuholen, wenn ich die Regulierung irgendwie umgehe, dann da wird auch immer quasi das Potenzial irgendwo drinnen sein, ja? Also dass natürlich dann und gerade unter dem extremen Druck, unter dem Medienschaffende stehen, sich zu behaupten auf einem sehr umkämpften Markt, dann die Regulative doch wieder ein Stück weit zu umgehen, und dann muss man wieder nachbessern und dann muss man abstrafen und dann muss man kontrollieren, und das sind eben alles so Prozesse, die brauchen auch wieder Zeit und die passieren meistens vor allem erst im Nachhinein, und inzwischen ist der Schaden aber auch schon wieder angerichtet, ne? Also inzwischen ist halt dieses schockierende Video vielleicht schon wieder viral gegangen und ganz viele viele Kinder und Jugendliche, die das eigentlich lieber nicht hätten sehen sollen, haben das gesehen. Deswegen ist die Regulierung ist zwar sehr wichtig, aber sie ist alleine genug. Also es braucht eben die Kompetenz und es bräuchte auch, also ich würde immer die drei Momente nennen: Regulierung, technische Lösungen und Medienkompetenz. Technische Lösungen soll man auch so wie irgendwie möglich nehmen oder halt heranziehen, dass eben zum Beispiel bestimmtes Bildmaterial einfach gar nicht gezeigt werden kann, ja, weil da irgendwo ein Filtermechanismus dann ein Stoppschild so quasi dem System gibt. Also das müssen wir, aber das ist so ähnlich wie bei der Regulierung, funktioniert auch meistens nur im Nachhinein, weil die technischen Lösungen auch immer reagieren auf Missbrauch, der schon passiert ist, auf Probleme, die schon da waren.
Dann kommen wir nämlich langsam zu Ende. Die Stunde ist mehr als schnell vergangen. Ich dachte, wir hatten noch mehr. Frau Paganini, vielen herzlichen Dank für die breit gefächerte Expertise, die Sie uns geboten haben. Ihnen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und wie gesagt, nächste Woche Wahlrecht, übernächste Woche der Trump. Wenn Sie Interesse haben, schalten Sie wieder zu. Vielen herzlichen Dank und Wiederschauen.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Mitmachen dürfen. Ich glaube, es ist eine ganz tolle Reihe. Schönen Nachmittag allerseits.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.